Das Schweigen zum Schweigen. Ein großer alter Plattenbau im Süden Erfurts. Früher diente er der Parteielite der DDR als Kaderschmiede. Jetzt beginnt der Zahn der Zeit an ihm zu nagen. Eine perfekte Kulisse für eine zermürbende Psychostudie. Dass Erfurt als Kulisse dient, ist nicht neu. Durch den Willen der Landesregierung wird aus Thüringen langsam das Kindermedienland. In den Innenstädten sammeln sich bereits die Figuren des Kinderkanals und möchte ein junger Mensch filmisch etwas Neues bewegen, sollte sein Hauptcharakter ein Fell haben oder zumindest den Intelligenzquotienten einer Topfpflanze. Warum es trotz dieser schlechten Vorzeichen ein ernstzunehmendes Filmteam in die Mitte Deutschlands zog, erklärt Produzent Florian Schneider.
Was wir gesucht haben, waren Landschaften und Situationen, die in einer gewissen Weise überall spielen könnten. Und auch das findet man hier. Also man muss nicht nur einen DDR-Film in Thüringen erzählen, sondern man kann auch quasi unverortete Geschichten hier erzählen. Und im Prinzip haben wir hier genau die Bandbreite, die wir gesucht haben. Ganz bezeichnend für diesen Film sind weite Felder, sind die Landschaften, sind Seen und dann auch wieder Wohnhaussiedlungen, auch um so eine gewisse Enge dann auch wieder zu zeigen. Und all das bietet Thüringen.
Und damit stellte das Filmteam auch die versammelten Lokaljournalisten zufrieden. Die Fragen der lokalen Medien beschränkten sich auf den Standardkatalog für Erfurt-Touristen. Was haben Sie gesehen? Wie hat's Ihnen hier gefallen? Waren Sie schon früher in Erfurt? Das Standardregister der Touri-Fragen eben. Alles gab sich freundlich, alles war gut, solange nicht zu tief gebohrt wurde. Die Geschichte solle ein Geheimnis bleiben, erklärten Produzenten und Verleiher gemeinsam. Das klingt schon ein wenig seltsam, da das Buch zum Film in den Bestsellerlisten stand und die Feuilletons fast aller Zeitungen darüber berichteten. Sei es wie es sei, im persönlichen Interview verriet Jan Kostin Wagner, der Romanautor der Vorlage, schließlich doch ein paar Details der Geschichte.
Sie haben die Vorlage zur Verfilmung Das Schweigen geschrieben. Worum wird es in Das Schweigen gehen?
In wenigen Worten. Also Das Schweigen erzählt die inneren Dramen, Lebensdramen einer Reihe von Menschen, die alle um dasselbe Ereignis gruppiert sind, nämlich um die Ermordung Pias, eines Mädchens, und das Verschwinden Sinikas viele Jahre später an genau dieser Stelle unter ähnlichen Umständen. Wieder wird ein Fahrrad gefunden, wieder ist das Mädchen vermisst. Pia wurde damals nach einiger Zeit tot in einem See geborgen. Und der Roman versucht letztlich und der Film gleichermaßen auszuleuchten, was es auslöst in den Eltern der vermissten bzw. getöteten Kinder, in den Tätern, die mit der Schuld leben und viele Jahre später mit dieser Schuld konfrontiert werden. Im Zentrum steht ein Täterpsychogramm, ein Mann, der an dieser Tat vor vielen Jahren beteiligt war und dann unverhofft und unvermittelt damit wieder konfrontiert ist, weil er im Fernsehen sieht, dass genau an dieser Stelle wieder ein Mädchen verschwindet. Ja, und Momente des Begreifens zu schaffen, was es auslöst, das ist das, was Film und Roman versuchen.
In der Vorlage ist der Ermittler ein finnischer Kommissar, der eine zerrüttete Ehe, also ein typischer Anti-Held, würde ich ihn vielleicht so bezeichnen wollen. Er weist natürlich gewisse Parallelen zu Kurt Wallander auf. Ist so etwas gewollt, auch in diesem nordischen Genre?
Also Kimmos Frau stirbt jung an Krebs im Alter von 25 Jahren im ersten Kimmo Joenta-Roman Eismond. Und die Idee war eigentlich jetzt nicht der nordischen Krimi-Tradition verpflichtet, sondern die Idee war wirklich, einen jungen Menschen mit diesem Verlust zu konfrontieren und wieder auszuleuchten, was es in ihm auslöst. Und die Figur ist davon geprägt, auch im Film. Kimmo, der im Film David heißt, ist eben geprägt vom Tod Sannas und von dieser Trauer, die sein Leben bestimmt und bringt ihn in eine bestimmte Position, auch innerhalb dieser Ermittlungsarbeit. Und das ist eigentlich der Antrieb, also der Antrieb für mich zu schreiben und ich glaube der Antrieb für Bo, diesen Film zu machen, ist, wie ich gesagt habe, dieses Drama im Menschen abzubilden und eine Sprache dafür zu finden, in Worten oder in Bildern.
dieser Transport von einer eigentlich finnischen Geschichte oder in Finnland spielenden Geschichte nach Deutschland, ist sie in ihren, scheint das gut für sie gelaufen zu sein? Also ist das gut umgesetzt worden vom Filmteam hier vor Ort?
Ja, in jedem Fall. Also Erfurt und Umgebung haben in jedem Fall dieses landschaftliche Potenzial. Das zeigen die Muster, die ich gesehen habe, die sehr, 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 sehr beeindruckend sind. Und wie ich gesagt habe, es ist eben ein universeller Stoff. Also meine Romane spielen in Finnland, aber wir waren uns dann eigentlich sofort einig, dass es keinen Sinn macht, dass eine deutsche Produktion Finnland simuliert. Es soll ein eigenständiger Kinofilm werden, keine Verfilmung einer reinen Figur, sondern ein für sich stehender Film. Deswegen war klar, wir verorten das in Deutschland in einer nicht exakt benannten Gegend. Es geht nicht drum, wie die Stadt heißt, sondern was die Grundatmosphäre ist. Und das ist für mich ohnehin der Wert des Schauplatzes, dass er eine bestimmte Grundatmosphäre schafft, die der Geschichte und den Figuren entspricht.
Welchen Einfluss haben Sie als Drehbuch oder beziehungsweise als Vorlagenautor, Drehbuchautor ist ja der Regisseur selbst, welchen Einfluss haben Sie noch jetzt bei der Verfilmung? Wie ist Ihre Teilnahme am Set? Wie muss man sich das vorstellen?
Also am Drehbuch haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Das hat Barenboo da geschrieben. Wir haben sehr eng daran gearbeitet. Jetzt am Set versuche ich eigentlich, mich zurückzuhalten und einfach das zu genießen. Es ist schön, das zu sehen, wie wirklich sehr gute Schauspieler den Figuren jetzt Gestalt geben. Und da werde ich den Teufel tun, mich reinzudrängen. Ja, meine Arbeit ist jetzt eigentlich getan und ich freue mich jetzt einfach auf den fertigen Film.
Stichwort Schauspieler, sind die Figuren so besetzt, wie Sie sich das in ihrer Schreibwut ausgedacht haben, wie Sie sich die Charaktere vorgestellt haben, oder gab es da Abstriche, die Sie machen mussten?
Also es ist einerseits so, ich mache mir als Autor ja kein ganz konkretes Bild. Ich möchte auch dem Leser immer den Raum lassen, die Figur in sich selbst zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, als ich dann die Besetzung sah, war ich wirklich verblüfft und sehr überzeugt von dieser Auswahl. Habe mich auch gefreut, dass alle zugesagt haben. Aber der Cast ist wirklich treffend. Also hätte ich mir die Figuren vorstellen müssen, hätte ich mir keine besseren Darsteller vorstellen können. Also es ist eine sehr bewusste Casting-Auswahl getroffen worden.
Was dürfen wir in Zukunft von Ihnen erwarten? Einen weiteren Roman aus dem schon bestehenden Finnland-Kosmos, oder wird es einen komplett neuen, ganz neuen Weg geben, den Sie beschreiten wollen?
Also diesmal werde ich wahrscheinlich einen weiteren Kimmo-Roman schreiben. Im Februar ist jetzt der letzte oder der neueste im Hardcover erschienen, im Winter der Löwen. Und ich hatte in den Jahren zuvor jetzt eigentlich immer dann was anderes gemacht, aber ich glaube, jetzt habe ich Lust, Kimmo fortzuerzählen. So ist der jetzige Stand.
Herzlichen Dank für das Interview.
Gerne.
Der Titel Das Schweigen dürfte jedoch bei Filmfreunden auf etwas Unverständnis stoßen. Schließlich gibt es bereits seit 1963 einen Film mit gleichlautendem Titel. Der beste Filmregisseur aller Zeiten, Ingmar Bergman, nannte das Drama über zwei Schwestern bereits Das Schweigen. Noch ist unklar, wie die beteiligten Firmen mit diesem Namensproblem umgehen werden. Ziemlich sicher ist jedoch, dass die beteiligten Firmen und Fernsehsender Erfolg erwarten. Denn Das Schweigen hat ein Produktionsbudget von über 2 Millionen Euro und muss dadurch sowohl im Kino als auch im Fernsehen erfolgreich laufen. Ein Mann, der dafür Sorge zu tragen hat, ist der Verleiher Christoph Ott. Ob sich die Wirtschaftskrise schon auf die Filmbranche ausgeweitet hat, wie sich das Sehverhalten der Deutschen verändert hat und was so ein Verleiher eigentlich macht, erklärt Christoph Ott im Interview.
Ein Verleiher betreut einen Kinofilm, der von der Drehbuchphase bis über die Finanzierung, über den Dreh, die Sichtung, dann die finale Fertigstellung, dann die Pressearbeit, Erstellung Materialien, Trailer, Organisation, Premiere, Kampagne, Spots, Radio, Fernsehen, Premiere, Organisation. Und dann werden auch noch die Kopien rausgeschickt und dann hoffentlich auch irgendwann die Abrechnungen der Kinos mit hoffentlich vielen Besucherzahlen.
Was macht da Ihnen jetzt den Unterschied zum Produzenten? Ein landläufig wird das ja eigentlich dem Produzenten zugeschrieben.
In der Phase während der Produktion sind wir sozusagen eher unterstützend, begleitend da, weil wir auch schon während des Drehs sowas wie hier eine Pressekonferenz oder Interviews mit den Schauspielern, die später den Sendern mit Ausschnitten zur Verfügung gestellt werden, koordinieren, Ideen haben für Drehplakat. Unser Hauptjob fängt eigentlich dann erst an, wenn der Film fertig ist, dann zu entwickeln, ein Plakat, Trailer, Strategie, wie sieht es der Regisseur, wie sehen es wir, um zu erreichen, dass möglichst viele Leute ins Kino gehen.
In den letzten Jahren hat sich der deutsche Film ja relativ stark etablieren können, auch in der Kinolandschaft. Das war ja über längere Zeit nicht so gewesen, beziehungsweise der deutsche Film hatte so ein Spartentasein gehabt. Wie schätzen Sie die Situation ein? Ist es tatsächlich leichter geworden für Verleiher, für deutsche Verleiher?
Es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr interessante Filme. Es gibt, das Publikum hat Lust und Interesse am deutschen Film. Auch glaube ich immer mehr auch wieder andere Genres, wie das, was wir hier machen. Das ist eben keine Komödie, kein Zeichentrick, keine Familienunterhaltung. Und ich glaube, dass die Leute, die ins Kino gehen, auch gerne Geschichten aus dem eigenen Land sehen, auch mit eigenen Darstellern. Und dass diese klassischen Heldenfilme aus den USA, bis auf wenige Ausnahmen, einfach auch ja, hat man schon zu oft gesehen, sind immer gleich und jedes Jahr wird einmal die Welt gerettet, einmal rettet Amerika den Weltraum und Roland Emmerich macht alle 2 Jahre sein Untergangsspektakel, aber die Leute haben Lust auf mehr.
Haben Sie Angst vor der Wirtschaftskrise? Wird die Filmlandschaft in Deutschland nachhaltig verändern oder ist das jetzt noch nicht zu spüren und wird das kein Problem werden?
Es ist so, dass gerade in etwas wirtschaftlich schwierigeren Zeiten das Kino als Ort des Unterhaltens, Entertainment, auch vielleicht mal abschalten, vergessen von dem alltäglichen Leben, vielleicht im Augenblick die, finde ich, günstigste Möglichkeit ist, einfach mal 2 Stunden abzuschalten, wegzugehen in den dunklen Raum, eine völlig andere Welt zu erleben. Und interessanterweise ist in Jahren, wo es in der Wirtschaft ein bisschen schwieriger war und kriselte, war ein Kino immer ein bisschen am Boom. Also wir haben derzeit jetzt auch derzeit fast 10% mehr Besucher als letztes Jahr. Klar, gewisse andere vielleicht, wenn man sich anschaut, Kinobesuch kostet heute 7-8 Euro, 6-7 Euro, je nachdem, ob man Popcorn etc. dazu gab. Wenn Sie heute ein Konzert gehen von einem Comedian oder von einer großen Band oder einem All-Time-Star, sind Sie oft mit 30, 40, 50 Euro dabei. Ich glaube, dass es auch ein Grund ist, einfach, dass die Leute gerne ins Kino gehen und dass die Filme besser werden. Also im Augenblick spüren wir in den Kinos und im Verleih es nicht, wobei natürlich in der Finanzierung, Herstellung der Filme, es im Augenblick etwas schwieriger ist.
Das bedeutet, dass die staatliche Filmförderung sich wahrscheinlich mehr zurückziehen wird oder wie muss ich das interpretieren?
Nein, ich glaube, dass erstens das freie Kapital, Investoren, auch mögliche Private Investors eher im Augenblick sich ein bisschen zurückhalten. Bei den Förderern ist es Gott sei Dank bis jetzt noch so, dass die Möglichkeiten der Finanzierung nur ganz gering reduziert werden, was auch ganz wichtig ist, denn man muss eigentlich immer gegensteuern in einer Zeit, wenn es nach unten geht, muss man dagegenhalten. Und ich denke, die Mittel, die da derzeit zur Verfügung stehen, gemessen an das, was wir in der Filmförderung haben, in Millionen, wird für andere Industriezweige in Milliarden zur Verfügung gestellt, von daher gesehen, glaube ich, man muss ja sehen, dass durch die gesamte Filmproduktion in Deutschland ein Vielfaches an Jobs, an Umsatz, an etc. Wirtschaft einfach stattfindet. Also es ist auf jeden Fall ein Boomfaktor, wenn ein Film gedreht wird für eine ganze Region.
Herzlichen Dank für das Interview.
Bitte.
Normalerweise müsste jetzt das Cremestückchen einer Filmproduktion kommen. Die Person, in der sich fast alle Bemühungen bündeln und auf dessen Schultern am Ende fast alle Verantwortung liegt. Die Rede ist von Baran Bo-Odar, dem Regisseur des Films Das Schweigen. Doch ob es daran lag, dass die Pressemeute ihn aus seinen Dreharbeiten gerissen hatte, oder ob er insgesamt keine besondere Lust zur Promotionarbeit verspürte, Baran Bo-Odar stapelte Worthülsen, die hier keine Erwähnung bedürfen. Zusammengefasst darf ich vermelden, dass der Regisseur sehr glücklich über seine Arbeit sei, die Vorlage toll war und er Erfurt besonders hübsch fand. Und nach nicht einmal 2 Stunden war der Spuk auf dem Filmset auch schon wieder vorbei. Inzwischen ist das Filmteam schon wieder aus Thüringen abgereist und die Parteischule wieder im schummrigen Schlaf der Geschichte versunken.